Ich möchte wissen, dass ich die Welt etwas besser hinterlassen habe.
Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Podcast Business Pop Kultur, der Podcast, der Muster in Business Pop und Kultur zusammenbringt und uns zeigt, was können wir im Alltag damit machen und wie können wir damit eigentlich gut umgehen. Und ich begrüße dich, Christian, herzlich willkommen.
Servus, Andi, hi.
Ja, du bist gut zu verstehen, das freut mich, weil beim letzten Mal wurde uns ja zugetragen und als Feedback gegeben, dein Mikro hat nicht so richtig mitgespielt. Was ist denn da passiert?
Ja, und ich glaube nach... Ich weiß es gerade auswendig, 16, 17, 18 Folgen, die wir, glaube ich, so in Summe jetzt haben, muss das hier irgendwann einmal passieren. Und zwar hatte ich das falsche Mikrofon eingestellt. Wir haben ja so ein schönes, eigentlich wunderbar geeignetes Podcast-Mikro bei uns auf dem Schreibtisch stehen. Aber ich habe leider das etwas blecherne Mikrofon von meinem Headset genommen und es ist uns erst in der Post-Production aufgefallen. Das heißt, dafür schon mal sorry. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem gut verstehen und könnt uns jetzt wieder auch in gewohnter, guter Qualität verstehen.
Ja, genau. Super. Ja, man lernt nie aus und ich sage, typischer Anfängerfehler. Das kann nach einem Jahr schon mal passieren, dass man das falsche Mikrofon benutzt, oder Christian?
Ja, man wird zu routiniert. Man kennt das ja selber. Man hat im Alltag doch so Dinge, die, wenn du sie am Anfang machst, bist du total konzentrierst und denkst, okay, erster Schritt, jetzt muss ich das beachten, zweiter das. Und dann gerade diese Dinge, die dann so immer gleich bleiben, da ist doch so die größte Gefahr, wenn du sie dann das 14., 15., 16., 17. Mal tust. So die Gefahr der Routine, dass man irgendwann das Denken abschaltet und genauso was hier, Computer an und einfach losgeredet.
Ja, einfach ohne zu denken losreden, das ist eigentlich genau. Das Erfolgsrezept von diesem Podcast. Könnte man ja meinen. Nee, witzig. Okay, cool. Ja, das klappt auf jeden Fall. Wir haben gerade ein Zitat gehört. Ich möchte wissen, dass ich die Welt etwas besser hinterlassen habe. Hast du es schon mal gehört? Hast du eine Idee, von wem das sein könnte?
Also, es könnte von vielen Menschen sein. Tatsächlich habe ich es nicht gehört. Ich habe am Anfang so an Hannah Arendt gedacht, aber nachdem ich dich mit dem Kopfschütteln sehe, war es die nicht. Die sich so philosophisch so... die philosophisch und soziologisch, glaube ich, unterwegs war. Aber du wirst es mir erzählen, von ihr ist es nicht. Ich hätte es auch so, warte mal, lass mich mal ein bisschen weiter philosophieren. Du könntest natürlich auch so ein bisschen so theologisch einordnen. Könnte auch Papst gesagt haben. Ne?
Könnte auch der Papst gesagt haben.
Vielleicht ist auch ein ganz historisches Zitat. Es könnte auch Jesus gewesen sein, aber alles, okay. Ich glaube, oder philosophisch, wie gesagt, ich war schon bei Hannah Arendt, nee, keine Ahnung, du kannst aber die Branche sagen, bewegen oder in Zeit, sind wir in der Neuzeit oder sind wir im Historischen oder sind wir irgendwo in der Mitte?
Also wir sind auf jeden Fall in der Neuzeit, nach Millennium okay. Auf jeden Fall ist es geschehen.
Okay. Und Film und Fernsehen oder?
Man könnte sagen, eher sportlicher Bereich.
Oh.
Sportlich-gesellschaftlicher Bereich.
Dann schließe ich Fußball einfach mal aus und übergebe dir das Wort.
Es war nicht Fußball, damit hast du schon mal 100 Punkte. Obwohl, da gibt es vielleicht auch ein paar Leute, die sagen, ich würde die Welt gerne ein Stückchen besser hinterlassen. Nee, es war nicht Fußball. Es geht tatsächlich um zwei Brüder aus Dänemark. Vielleicht sagt dir das Team Twilling etwas. Hast du davon vielleicht schon mal was gehört?
Nee, aber wenn wir bei Dänemark sind, dann liegen immer so ein paar Vermutungen nahe. Die erste Vermutung ist natürlich, könnte immer Wintersport sein. Was ist noch so skandinavisch? Handball ist da, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, auch sehr populär.
Ich merke schon, ich habe hier eine Perle gepickt, die ist wahrscheinlich ein bisschen zu speziell. Deswegen löse ich es jetzt mal auf.
Curling.
Curling ist es auch nicht. Das sind Steen und Peter Mondrup, ja, die ein Projekt ins Leben gerufen haben. Und die haben zusammen den Ironman gemacht. Zwei Brüder, die zusammen den Ironman hinter sich gebracht haben. Und Ironman, weißt du ja, ne, da geht es um drei Disziplinen beim Ironman. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ja. Und hier bei dem Ironman... Also, um mal die Dimension nochmal klar zu machen. Du gehst ja manchmal laufen, ne? Was ist so deine Distanz?
Ja, also ich bin noch nie tatsächlich den Marathon gelaufen. Der weiteste Wettkampf war, ich glaube, es waren 32 Kilometer. Da waren zwar ordentlich Höhenmeter dabei, sodass es umgerechnet so in die Nähe eines Marathons kommt, aber mehr als 32 nicht. Ich weiß gerade die Distanz des Ironmans nicht auswendig, aber ich glaube, nachdem die guten Menschen bereits eine ordentliche Distanz geschwommen sind, eine ordentliche Distanz Rad gefahren zu haben, dürfen sie zum Abschluss einfach nochmal so einen Marathon laufen. Und ich meine, ich könnte das noch nicht mal gut erholt machen.
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und hier ist, also es geht um 3,8 Kilometer Schwimmen, was schon mal eine kleine Leistung ist, würde ich sagen. 180 Kilometer Radfahren und dann nochmal locker 42,2 Kilometer laufen. Und ja, an der Stelle muss ich sagen, das ist ja sowieso nur was für ausgewählte Könner, ne? Für Leute, die sich darauf vorbereitet haben, für Sportsmänner. Was ist also so besonders daran und wie passt es auch zu diesem Zitat, was den Mondrup ja dann auch sagte? Es ist so, dass Sten Mondrup ein Video gesehen hat, 2008, und der hat dort gesehen, wie ein Vater mit seinem Sohn halt diese Ironman-Disziplin absolviert hat. Und der Sohn, der litt an einer Behinderung, einer Zerebralparese, ja? Und das heißt, der Vater musste ihn eigentlich die gesamte Zeit so mit unterstützen, durchschleppen, könnte man sagen. Nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich in Anerkennung auch der Leistung, die dahinter liegt. Und dieses Video hat sich der Sten immer wieder angeschaut, nochmal und nochmal und nochmal, und er hat selber gesagt, so 3000 Mal wahrscheinlich, ja, also wirklich wieder und wieder und wieder, und er war davon wirklich, ja, stark begeistert und angezündet. Und warum? Weil er darin gesehen hat, dass zwei Welten zusammenpassen, die sonst ja total getrennt sind. Gerade in diesem Leistungssport, in diesen Leistungsdimensionen gibt es halt Leute ohne Einschränkung und Leute mit Einschränkung, die so eine Disziplin und so eine Sportart machen. Und der Sten, der hatte nämlich den Peter als seinen Zwillingsbruder. Und auch der Zwillingsbruder leidet an einer Zerebralparese. Das ist im Prinzip eine Hirnschädigung, die relativ früh auftritt und die dann dazu führt zu Spasmen, also wirklich zu eingeschränkter Bewegung, du brauchst Unterstützung im Alltag und so weiter. Und jetzt kannst du dir vorstellen wahrscheinlich, was ihn das motiviert und inspiriert hat, den Sten. Und das war nämlich den Ironman mit seinem Bruder hier auch zu machen. Ja? Ich kann dir mal ein Bild schicken, dann kannst du mal sehen, wie das Ganze dann so aussieht oder wie die beiden Brüder dann letztendlich dann auch gemeinsam unterwegs waren. Ist total spannend und interessant und tatsächlich auch ein Stück weit inspirierend. Ich glaube, wir haben hier einen Chat, den kann
ich mal reinwerfen. Wann war das? War das jetzt in der, weil du hast gesagt, in der Postmillennium, also war es so in den letzten Jahren?
Ja, 2008, ich erzähle es gleich mal ein bisschen, 2008 ja. Hat das Video gesehen, ne, dass ich es halt, es dauert ja auch eine Weile, 3000 Mal angeschaut, ja. Und dann hat er halt diese Idee gefasst, die ist gereift, dann ist er auch tatsächlich ins Training gegangen. Und natürlich ist es so, dass er erstmal, bevor er das mit seinem Bruder macht, muss er es natürlich selber schaffen. Also er hat sich erstmal hingesetzt und angefangen, darauf hinzutrainieren. Und dann hat er, das ist total interessant auch, dann hat er mit seinem Bruder halt immer auch zusammen trainiert. Ja? Also die haben sich zusammen dann schon so auf die Reise gemacht und sind halt gelaufen oder geschwommen. Und natürlich immer mit gesonderten Vorkehrungen, dass das auch funktioniert mit dem Bruder. Und da hat er natürlich auch echte Phasen gehabt, wo er sagte, scheiße, das klappt nicht, ja, das ist zu anstrengend. Und gleichzeitig hat ihn sein Bruder dann aber auch motiviert und gesagt, doch, das kriegen wir hin. Und also der hätte ja auch sagen können, Mann, ich bin eine Last oder so, sondern nee, also die haben das zusammen gemacht. Und da sagte tatsächlich auch der, an Peter konnte ich erkennen, dass ein Peterläufer, dass er ein Peterläufer wurde und nicht ein Peter-Handicap. Ja? Die Leute schauten ihm in die Augen und applaudierten ihm etwas, das er in den 33 Jahren zuvor nicht erlebt hatte. Ja? Also, und das war so ein bisschen das auch, was sie beim Training dazu gepusht hat, sich dann tatsächlich auch für den Ironman anzumelden. Und zwar 2014 war das dann, also 6 Jahre, nachdem er dieses Video gesehen hat. Und wir haben ja schon öfter über solche Dinge gesprochen, über positive Visionen, über sich fokussieren, dass man was schaffen kann. Und ich fand, als mir das untergekommen ist, das so eine einerseits rührende, aber auch so starke Geschichte. Ja, also sich da wirklich so lange Zeit drauf zu konzentrieren, dass ich die mit dir teilen wollte. Und ich erzähle gleich weiter, aber würde gerne mal hören, was bei dir da so abgeht im Kopf dazu.
Ja, ich habe gerade den Link geöffnet und sehe gerade das Bild. Und ich meine, man muss es mal so beschreiben. Den einen Bruder hinten laufen, dann davor ist, ich würde es mal so als Fahrradkonstruktion beschreiben, wo dann der Bruder sitzt, wahrscheinlich im speziell angefertigten Gefährt. Und gleichzeitig wird von hinten geschoben, aber mit dem Bein unterstützt. Also es sieht wahnsinnig spannend aus. Das Erste, was mir bei dem Bild aufgefallen ist, ich meine, also wenn es hier die Laufdisziplin ist, dann ist das ja schon so gegen Ende des Ironmans. Aber beide schauen total glücklich aus. Also sowohl der schiebende Bruder als auch der geschobene. Mhm. Ist einer da ist eine Riesenfreude und eine Riesenbegeisterung, die einem so aus diesem Standbild entgegenspringt. Also wir werden es ja in die Shownotes verlinken, das heißt, ihr könnt es jetzt gerne auch öffnen. Aber das ist mal so das Erste, was einem entgegenspringt. Und das Nächste, an was ich zu denken musste, ist, wenn man so diese Geschichte hört und man denkt erstmal so Iron Man. Ich finde sowieso, wenn man so in diese extremen Sportarten geht oder gerade so diese extreme Art des Triathlons, dann ist Ironman immer so etwas, was so weit weg ist, dass ich immer so denke, okay, krass, dass das überhaupt irgendwie Menschen schaffen. Also allein das ist irgendwie unvorstellbar, dass das ein Mensch schafft. Und so diese Geschichte, die denkt dann dazu, dass du hast irgendetwas, wo du denkst, das ist so nah an der Unmöglichkeit. Und dann hörst du die Geschichte und denkst, okay, das ist nochmal so um Faktor 10 so noch unmöglicher. Das heißt, du denkst irgendwie, okay, das kann nach menschlichen Maßstäben nicht funktionieren. Und umso begeisternder ist, wenn ich das Bild so sehe, wo zum einen diese Begeisterung entgegenspringt und ohne dass du das Ende vorne weggenommen hast, gehe ich davon aus, wir haben es wahrscheinlich als gemeinsames Team geschafft.
Wir haben es als gemeinsames Team geschafft und ich denke, was du gerade gesagt hast, ist natürlich super spannend. Wir denken ja ganz oft in Unmöglichkeiten. Ja? Also wer kommt auf die Idee, jemanden, der so stark auch eingeschränkt ist von seiner Bewegung, zu sagen, ey, mit dem machen wir jetzt hier diese krassen Distanzen im Schwimmen, im Radfahren und im Laufen. Also es ist wirklich fantastisch, das zu sehen, dass es einerseits funktioniert, dass es gehen kann und dass es gar kein Problem, würde ich nicht sagen. Die haben schon stark darauf hingearbeitet, ja, aber dass es schaffbar ist und dass es eben nicht unmöglich, sondern möglich ist. Wie kann uns das anregen eigentlich für andere Dinge, Probleme oder Einschränkungen, die wir täglich erleben oder wo wir denken, das sind große Probleme, ja, da tatsächlich noch ein Türchen öffnen, dass es weitergeht. Die sind jedenfalls dann tatsächlich nach diesen 6 Jahren dann losgegangen und haben sich diesen Marathon dann gestellt. Und ja, ich glaube, jeder von uns kann sich das vorstellen, was das für Anstrengungen schon ist, wenn man das alleine macht, wenn man seinen Bruder dabei auch noch über die Ziellinie trägt bzw. schiebt, dann ist es natürlich ganz anders. Aber die beschreiben das zum Beispiel so, ja. Erstmal, und das kannst du wahrscheinlich auch als jemand, der einen Halbmarathon schon gemacht hat, darf ich das hier sagen? Ja, bestimmt, oder?
Ja, klar.
Ja? Da kannst du wahrscheinlich auch, bist ja auch jemand, der im Wettkampf weiß, wie es ist, dass das Adrenalin erstmal reinschießt, wenn man jetzt losläuft und dann ist man angespannt und dann sind ganz viele Leute um einen drumherum, die das ja auch machen. Ja, und so war es bei denen auch. Und die haben dann gesagt, auf dem Fahrrad haben wir gesessen und gesungen, denn es geht auch darum, ein gutes Erlebnis zu haben, wenn es schwer ist. Du hast diese Stimme im Hinterkopf, die jetzt wehtut und sie ist nur weniger da, wenn ihr zusammen seid. Ich finde, das ist so ein auch rührendes Bild, wie die beiden so miteinander stehen und sozusagen auch sich gegenseitig dann wirklich gepusht und aufgepusht haben. Das sagt er auch in vielen Interviews immer wieder, dass er dadurch, dass sein Bruder dabei war, er sagt zum Beispiel, ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Ja, also ohne seine Zustimmung hätte ich es nicht geschafft. Und das sagen die beide voneinander. Und da sieht man, glaube ich, wie das die gegenseitig tatsächlich dann auch nach vorne bringt. So, dann sind sie tatsächlich auch ins Ziel eingelaufen. Was soll ich jetzt noch mehr rumdramatisieren? Also sie haben es geschafft. Sie sind in die Ziellinie rein, wurden in Kopenhagen dann natürlich total auch gefeiert. Ja, und sie sagen halt, wenn wir das schaffen können, können das andere auch schaffen. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Zitat. Ja, also auf der Welt etwas hinterlassen, was ein Stück weit das Ganze besser gemacht hat. Die beiden haben dann sich zur Aufgabe gemacht, tatsächlich Inklusion auch mehr in die Breite zu tragen und als Beispiel voranzugehen mit Vorträgen, aber auch mit Trainingsgruppen, die sie dann in die Welt gebracht haben. Das Ganze ist verfügbar unter Team Twilling. Ja, da hat es insbesondere auch in Dänemark ein großes Aufsehen erregt. Darüber hinaus weiß ich gar nicht so viel. Ich bin ja selber ein bisschen unterwegs auch, allerdings nur sehr, sehr rudimentär. Das machen andere besser, auch in dem Thema Inklusion. Er kann da an der Stelle auch auf den schönen Podcast von meinem Freund Carsten Otto hinweisen, Tomaten auf der Fantasie, wen das interessiert, da findet ihr auf jeden Fall noch einen viel stärkeren Einstieg auch in das Thema. Carsten ist beispielsweise auch jemand, der macht Bogensport als Blinder, ja? Also als stark seheingeschränkt, aber trotzdem Bogensport, auch eine spannende Geschichte, glaubt man auch nicht, dass das so funktioniert. Das Schöne an der Geschichte bei Team Twilling ist aber, um das nochmal abzuschließen, also die Unmöglichkeit zum Möglichen gemacht und damit eigentlich wieder eine Bewegung geformt, wo andere sich anschließen. Und es gibt ein bisschen weiter unten bei dem Link, den ich dir geschickt habe, auch ein Bild, wo du siehst, dass, ja, die sagen sowas wie mit vereintem Rudel oder jedenfalls mit ganz vielen Leuten, die dann auf einmal sich mit Laufsport beschäftigen.
Ja, und jetzt
Genau, und zweimal im Jahr, wenn der Kopenhagen-Marathon stattfindet oder der Halbmarathon in Kopenhagen, dann sieht man die Leute dann auch und wie stärker dann auch von Inklusion profitiert wird und wie eingeschränkte und nicht eingeschränkte Menschen zusammen Sport machen. Und ich finde, das ist eine riesig, riesig tolle Initiative, die auf jeden Fall Unterstützung bedarf. Und deswegen hier nochmal der Aufruf an alle, schaut euch das an, erzählt es gern weiter, dass diese Möglichkeit besteht und dass damit Unmögliches möglich gemacht wird und ein bisschen besser was in die Welt getragen wird. Das fand ich teilenswert, deswegen habe ich es hier mitgebracht.
Ich fand, habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, was jetzt, lass mich gerade nachdenken, über 18 Jahre her ist. Na, 18 Jahre ungefähr genau. So vor 18 Jahren habe ich meinen Zivildienst gemacht und da war halt, also neben dem, was ich gemacht habe, es war jetzt in Anführungsstrichen recht unspektakulär. Ich habe im Seniorenheim Fahrdienst gemacht, aber es gehörte zum Teil der Zivildienstausbildung, dass wir so ein Wochenende irgendwo machen, wo sich dann alle Zivildienstleistenden aus der Region irgendwie zusammengetan haben und dann, ich weiß nicht mehr, was da genau alles war. Es gab ein paar Vorträge. Man wurde auch ein bisschen darauf vorbereitet, was einem so begegnen kann im Zivildienst, weil da waren natürlich nicht nur welche, die jetzt so wie ich unspektakulären Fahrdienst gemacht haben, sondern auch wirklich welche, die in der Psychiatrie teilweise gearbeitet haben. Und ein Teil der Ausbildung war, dass wir einen ganzen Tag bei einem Sporttag dabei sind. Und das war ein Sportverein, der sich halt mit Menschen mit Beeinträchtigung, ich weiß gar nicht, wie man es korrekt sagt, aber Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Und da durften wir dann mitmachen. Und ich bin da hingekommen, das weiß ich noch. Und ich meine, wie man halt so als 18-Jähriger ist, man 18-Jähriger sportlich, man treibt Sport und man denkt, okay, was muss ich denn jetzt hier machen, weil die sind so irgendwie beeinträchtigt. Und also ich wusste gar nicht so, wie soll ich denn jetzt teilnehmen? Ich kann schon mal vorne wegnehmen, das, was wir gemacht haben, wir haben Fußball gespielt, wir haben Basketball gespielt und noch irgendwas Drittes. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Und ich bin dann so reingekommen. Beim Fußball war es halt, manche waren sehbeeinträchtigt, viele waren auch wirklich blind. Und dann habe ich so, dann habe ich jetzt eigentlich so damit gerechnet, dass die jetzt so sagen, so ja, und du kriegst irgendwie so eine Brille auf, sodass wir irgendwie alle nichts sehen können. Und die haben halt einfach gesagt, nee, spiel einfach mit. Also tu so, als ob alles so wie immer wäre, wenn du Fußball spielst, spiel einfach mit. Und das hat sich irgendwie so unfair für mich angefühlt. Aber ich habe dann halt so ganz normal mitgespielt und ich musste wirklich nach ein paar Sekunden realisieren, und das fand ich absolut beeindruckend, ich habe das nicht gemerkt. Also das war so beeindruckend. Das war halt so ein Ball, wo so eine Glocke drin war, und hinter den Toren war halt ein Betreuer, der halt immer zum Torwart halt was gesagt hat, wie er sich bewegen soll oder so. Und ich weiß gar nicht, ob er auch Kommandos für die Feldspieler, aber eigentlich hat er immer, glaube ich, den Torwart gesagt, was er machen soll. Und es war einfach mordsbeeindruckend. Und das ist wirklich auch 18 Jahre später habe ich dieses Erlebnis noch so im Kopf, dass ich so in Anführungsstriche als Mensch ohne Sehbeeinträchtigung damals da ganz normal mitgespielt habe. Und es hat sich für mich auch ganz normal angefühlt. Und das fand ich damals beeindruckend. Und beim Basketball war es genau das Gleiche. Also in Anführungsstrichen, ich habe Basketball gespielt mit Menschen, die im Rollstuhl saßen. Und ich war nicht im Rollstuhl, aber dadurch, dass die halt also wirklich sich perfekt auf die Situation eingestellt haben, perfekt, also aus ihnen gegebenen Möglichkeiten wirklich das Beste gemacht haben, war ich da, ja, also hat es jetzt nicht sonderlich vorteilhaft gewirkt, dass ich nicht im Rollstuhl war, weil die es wirklich super gemacht haben und beim Fußball auch. Und das war damals sehr beeindruckend für mich. Als so 18-jähriger Jugendlicher, der sich vielleicht auch, weil ich jetzt privat nicht unbedingt damit in Berührung gekommen bin, war das für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ich weiß nicht, hattest du es auch schon mal? Hast du es schon mal miterlebt, so ob jetzt aktiv oder in der Zuschauerrolle?
Naja, halt insbesondere mit einerseits vor allem mit älteren Menschen dann, auch während des Zivildienstes habe ich das erlebt und dann erst später halt durch ja, das Zusammenspiel und auch durch einen Schicksalsschlag, einen Autounfall, wo ein guter Freund von mir halt entsprechend sein Augenlicht verloren hat. Da habe ich halt Berührung damit bekommen und halt auch festgestellt, dass vor allem die Umstände, vor allem die dazu führen, dass man wenig Dinge zusammen macht und dass man, wenn man die Umstände dazu verändert und sehr beieinander bleibt und sich aber auch nicht mit übermäßigen Samthandschuhen dann anfasst, ja, dass man trotzdem, Ja, also ich sag mal, diese Behinderung nicht zum ständigen Thema machen muss, beispielsweise, und damit ein anderes Leben dann auch ermöglichen kann für sich und den Horizont auch erweitert, ja. Ich meine, gerade in sportlicher Hinsicht ist es ja durchaus so, dass trainierte auch Menschen mit Einschränkungen, wir haben es ja auch bei Olympia gesehen oder im Basketball sieht man das ganz stark, natürlich auch den normalen Durchschnittsmenschen sportlich auch durchaus in den Schatten stellen. Also es ist ja totaler Wahnsinn, was da für sportliche Leistung auch tatsächlich abgerufen werden kann. Und es liegt vor allem an den Umständen. Siehe Bogensport oder siehe auch Fußball, wie du es gesagt hast. Da man muss halt das Spielsetup ein bisschen verändern, damit es halt dann auch gelingt, inklusiv mit allen dann auch mit zu spielen und nicht einige am Spielfeldrand einfach ja, sitzen zu lassen oder stehen zu lassen. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, auch diese Brücke zu schlagen und die Verbindung ein bisschen stärker hinzuschlägen. Und das, was die 2014 gemacht haben bei diesem Marathon, hat auch in Deutschland direkt Anklang gefunden. Man findet noch bei Facebook, also findet man auch über die Google-Suche beispielsweise das Deutschland-Debüt, ja, von Stan Albers und Stefan Fokuhl vom Sportverein Rhinos, die dann auch in Wiesbaden mit einem ersten Inklusionslauf beispielsweise dieses nachgemacht haben. Und was ich ganz cool finde, auch auf der Website von Team Twilling findet man tatsächlich auch ein paar Anregungen, also wie man zum Beispiel als Läufer sich auch engagieren kann und da sozusagen in den inklusiven Sport auch einsteigen kann. Und die Hürden sind gar nicht so hoch. Also man sagt, sie müssen lediglich 10 Kilometer laufen können. Ja, du musst außerdem nichts über die beiden Zwillinge wissen und du musst auch nichts über behinderte Menschen wissen. Ja, du solltest dir an einem Sonntag ein paar Stunden einplanen, um halt die Zeit dafür zu haben, selber hier mitzulaufen. Und wenn du daran interessiert bist, zu laufen und damit auch was zu bewirken, wäre das natürlich super. Und der Rest ist, dass du was bekommst und nicht noch was reingeben musst, nämlich Energie aus der Zusammengehörigkeit und der Gemeinschaft. Und ich finde, das sind auch ein paar tolle Prinzipien, die auf der Website von teamtwilling.dk dann auch zu finden sind. Damit würde ich es dann auch abschließen. Also die Geschichte von zwei Brüdern, die einerseits Zwillinge sind, aber auch ungleicher nicht sein könnten, aber trotzdem es geschafft haben, mit diesem Iron Man nicht nur persönlich eine Leistung hinzulegen und diesen Iron Man gemeinsam zu rocken, sondern tatsächlich was in die Welt zu tragen, was auch für Resonanz gesorgt hat, wo viele Leute sich damit beschäftigt haben und was dem Zitat von Steen Mondkamp auch gerecht wird, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, aus meiner Sicht jedenfalls.
Eine wahnsinnig inspirierende und wahnsinnig schöne Geschichte. Und es fühlt sich so ein bisschen übergriffig an, wenn ich sage, irgendwie, okay, ich kann mich da hineinversetzen, was natürlich so eine spezielle Situation ist, wenn man selber nicht miterlebt hat, einfach wahnsinnig schwer. Das Einzige, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht sagen will, dass es irgendwie das Gleiche ist, aber was ich aus dem eigenen Laufsport kenne, und das ist halt, immer so ein bisschen das, was ich schade finde, ist, man läuft halt so für sich alleine immer. Und ich finde es allein psychologisch immer wahnsinnig schwer, sich während des Sports zu motivieren, wenn du irgendwie so das Gefühl hast, okay, du machst es gerade nur für dich. Oder beziehungsweise, wenn es dann doch mal schwer wird, wenn dann doch mal so der eigene Schweinehund kommt, dann hast du halt so. Ich finde immer, dann ist es einfacher, zu sich selber zu sagen, ja komm, dann ist halt ein bisschen weniger oder dann klappt es halt nicht, als wenn man als Team unterwegs ist. Und das ist so zumindest das, was ich so ein bisschen vermisse, wenn ich irgendwie alleine laufe. Und das war immer so das, was ich, wie gesagt, auch wenn es nicht das Gleiche ist, aber was ich so aus der Erinnerung heraus früher so aus Mannschaftssportarten kenne, im Sinne von, wenn du das Gefühl hast, okay, du trittst so gemeinsam ein, du bist ein Teil von einem Team, ob das jetzt im Tennis ein Doppel ist, wo du einen gemeinsamen Partner hast, oder Fußball, wo du direkt irgendwie 11 zu 11 bist in einem Team. Ich finde, es hat einfach so nochmal was Spezielles. Es ist eine andere Form der Motivation und die Überwindung, irgendwas so nachzulassen oder zu sagen, nee, ich schaffe es nicht oder ich lege doch weniger rein, ist nochmal eine andere, wenn du so das Gefühl hast, du machst es gerade nicht nur für dich, sondern du bist halt Teil von etwas Größerem. Ob das, wie gesagt, ob das ein Team ist, ob das passt. Ich finde, das macht was mit einem. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich so eine ganz andere Art der Energie auch nochmal freisetzt und auch nochmal wirklich Kräfte freisetzt, von denen man nicht vermuten würde, dass sie so in einem schlummern.
Ja, nach meiner Erfahrung ist es ja tatsächlich so, wenn du dir was vornimmst oder ein Ziel hast, ist es auch leichter, auch wenn es manchmal ein bisschen Überwindung kostet, anderen davon zu erzählen, und damit auch so ein bisschen selbst dir klarer darüber zu werden, was du eigentlich erreichen willst, aber auch Feedback oder Rückmeldung oder Ansporn von anderen zu bekommen. Und wenn es nur Nachfragen ist, deswegen ist es vom sozialen Verbund her schon ein Riesending, oder was heißt ein Riesending, sehr wirkungsvoll, auch bei einzelnen Themen oder was du dir selber vorstellst, was du verändern willst, das immer auch anderen zu erzählen oder dich darüber auszutauschen. Da muss man ja nicht mal das gleiche Ziel haben. Und bei denen hatten sie es ja. Ich meine, die hatten sowieso eine enge Verbindung als Geschwister, als Brüder natürlich, ja, gerade als Zwillinge sicherlich. Aber auch dort braucht es halt Bestärkung, ja, in beide Richtungen. Weil der eine schafft es nicht ohne den anderen dann auch in dem Fall. Das ist schon cool.
Wahnsinnig cool. Sehr cool. Ich leite mal über, es ist jetzt ein relativ harter Themenbruch, aber ich meine, wir können es ja auch den Zuhörern verraten. Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt, was wir so ein bisschen ändern wollten im neuen Jahr. Wir wollen einfach so ein bisschen davon erzählen, was wir so rechts und links aufschnappen, was wir rechts und links erleben. Das heißt, wir kommen jetzt seltener vielleicht so mit einem zentralen Film, den wir uns vorher gemeinsam angeschaut haben, wo wir uns absprechen, sondern bringen einfach unsere Geschichten mit. Und somit kann es natürlich auch mal vorkommen, dass du, Andi, was mitbringst und dass ich etwas mitbringe, dass auch mal in einer Folge ein relativ harter Themenbruch kommt.
Naja, da gibt es eine Menge Inspiration, die jetzt genau. Wir teilen mit den Hörenden.
Genau. Oder? Ja. Und bei mir, ich habe das tatsächlich im letzten Jahr habe ich das mal angekündigt, hab's aber dann nicht gemacht. Und jetzt habe ich es letzten Freitag gemacht. Und ich will gar nicht so wirklich über den Film sprechen, als über ein Phänomen, was mir so aufgefallen ist und wo mir total schnell so 3, 4, 5, 6, 7, 8 andere Beispiele eingefallen sind, wo ich sagen würde, ja, stimmt, das Muster ist zu erkennen. Und ich dachte zum einen, warum ist es eigentlich so? Und zum anderen dachte ich so, okay, ist doch irgendwie scheiße.
Jetzt hast du den Spannungsbogen aber gut aufgebaut. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was für einen Film hast du denn jetzt geguckt und worum geht's
denn? Ich fange mal mit dem Regisseur an. Mal gucken, ob du drauf kommst. Er ist von Ridley Scott. Einer der ganz, ganz großen Regisseure so um die Jahrtausendwende herum. Ich gebe mal den zweiten Hinweis. Mal sehen, wann du drauf kommst. Es ist ein Film, der lange Zeit als unfortsetzbar galt. Also man denkt, okay,
das weiß ich schon, weil da hast du mir mal davon erzählt. Ja.
Und es ist nicht Titanic 2, Titanic 1, auch gar nicht von Ridley Scott ist, aber es ist Gladiator 2. Und also, ich sag erstmal, warum ich ihn letztes Jahr nicht gesehen habe, weil, also Gladiator 1, ich weiß gar nicht, hast du ihn gesehen?
Lange, lange ist es her. Er ist ja auch schon eine Weile draußen. 2000 kam der raus, ne? Der genau. Ursprüngliche Gladiator war ja damals ein Feuerwerk an Action und Heroismus und.
Genau, also ja. Sowohl technisch, wie man das alte Rom quasi, wie man das Kolosseum nochmal dargestellt hat. Ich meine, das Ganze ist 25 Jahre her. Heute ist es technisch wahrscheinlich ein Finger. Mit Fingerschnipsen kriegt man sowas wahrscheinlich heute hin. Damals war da schon. Ein Riesenakt, dass man schafft, hey, das ganze Kolosseum herzustellen. Dann natürlich Russell Crowe, der in seiner Rolle, und es war seine Paraderolle. Er ist auch dadurch berühmt geworden und einfach ein sehr imposanter Film, wer sich für das Genre interessiert. Und dann habe ich den zweiten Teil deswegen nicht geguckt, weil er halt so zerrissen wurde in der Presse im Sinne von, es ist Gladiator 1 auf Wish bestellt, es ist nicht vergleichbar und bla 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 und es ist einfach eine leere Fortsetzung.
Warum hast du ihn jetzt erst geguckt eigentlich, diesen Gladiator 2? Davon hast du nämlich angesetzt vorhin, vielleicht habe ich
ihn da. Ja, weil er so zerrissen wurde,
okay.
Ja, genau, und irgendwie habe ich da so die Lust verloren und ich hatte das beim anderen Film, und zwar bei König der Löwen, ist auch einer, haben wir auch eine ganze Folge drüber gehabt. Der wurde ja später nochmal in einer Realverfilmung. Und da habe ich es tatsächlich so, ich habe mir diesen Teil 2, also diese Realverfilmung, dann angeschaut, und das hat so ein bisschen Teil 1 kaputt gemacht. Mhm. Also die Magie, die einfach König der Löwen da war, hat es kaputt gemacht. Und ich hatte Angst, dass es bei Gladiator 2 auch passiert. Und aber irgendwann waren wir halt so Freitag auf der Couch und man muss halt jetzt nicht mehr ins Kino gehen. Das heißt, man kann den auch bei, ich sage jetzt nicht Namen, aber bei, glaube ich, bei fast allen Streaming-Anbietern kann man ihn jetzt auch kaufen oder kann ihn ausleihen. Und wir hatten halt nichts Besseres zu tun und wir wussten auch nicht, was wir sonst gucken sollen. Und wir haben dann halt Teil 2 gesehen. Und ich habe versucht, so unvoreingenommen wie möglich in diesen Film reinzugehen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht drüber reden, ob Teil 1 jetzt gut gealtert ist, schlecht gealtert ist, ob diese Art von Film jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin halt Fan von Teil 1. Und aus dieser Sicht habe ich jetzt quasi Teil 2 gesehen. Und ich habe mich quasi versucht, von all von diesen Kritiken mal so loszulösen und wollte mich so voll drauf einlassen. Und so nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde dachte ich, hey, das ist ein richtig cooler Film. Das ist ein richtig cooler Film. Da ist eine spannende Handlung dahinter. Da sind tolle Charaktere dahinter. Da sind gute Schauspieler dahinter. Denzel Washington, der total die spannende Rolle spielt. Sind auch viele Schauspieler aus Teil 1, also die überlebt haben. Also, ja, wurde auch ziemlich viel
massakriert.
Gemordet, genau. wahrscheinlich, wie es im alten Rom bei Gladiatorenkämpfen auch wirklich so war und auch machtpolitisch. Also, aber es sind ziemlich viele Schauspieler noch dabei und er hat mich dann so schon gefesselt. Und was ich aber dann schon irgendwann so für mich selber eingestehen musste, ist, okay, wenn ich jetzt als Maßstab so Teil 1 nehme, dann springt er natürlich schon irgendwie da drunter her. Aber Teil 1 ist einfach für mich so grandios, war für mich so maßstäbesetzend in seinem Genre, dass es einfach sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass auch ein maximal guter Film dann noch irgendwie drunter herkommt. Und dann dachte ich so, okay, wie blöd ist das eigentlich, wenn ich jetzt den Ridley Scott nehme? Der ist jetzt kein 80-jähriger Mensch. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, vielleicht ist er auch 80, aber der hat halt Gladiator 1 gemacht und da war eigentlich noch klar, okay, da passiert noch relativ viel. Und wie blöd ist es eigentlich, wenn du relativ früh in deinem Berufsleben, in deiner Karriere etwas machst, was halt so ein Sechser im Lotto ist, dass alles das, was danach kommt, immer daran gemessen wird und du quasi immer nur verlieren kannst, weil du halt einmal in jungen Jahren oder im mittleren Alter etwas so Grandioses geschaffen hast. Und dann dachte ich, okay, wenn es diesen Gladiator 1 Film nie gegeben hätte, dann würden alle sagen, das ist ein super Film, das ist eine tolle Unterhaltung, das ist ein toller Kinofilm, aber es wird halt immer in Relation zu diesem Teil 1 gesehen. Und das ist ja auch für ihn muss das doch richtig scheiße sein. Und dann dachte ich, okay, es gibt doch mehrere Filme, zum Beispiel Napoleon, letztes Jahr kam Napoleon raus, auch von Ridley Scott. Mhm. Auch, finde ich, ein richtig guter Film, also kann man sich angucken. Aber auch der wurde zerrissen und genau mit diesem gleichen Vergleich im Sinne von, okay, jemand, der Gladiator 1 gemacht hat und im Gegensatz zu Gladiator ist Napoleon, keine Ahnung, langatmig und langweilig erzählt und wie auch immer. Und da musste ich so daran denken, so wie blöd ist das eigentlich? Und dann habe ich so überlegt, okay, wie viel fällt mir denn da noch so ein? Da musste ich so, da sind mir so ein paar andere Beispiele eingefallen. Als nächstes musste ich zum Beispiel an Michael Jackson denken. Und da muss ich auch so dran denken, er hat dazu halt so dieses eine Album gemacht, also Thriller. Und da war der ja relativ jung. Da war der, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber ich glaube, der war halt so 20, Anfang 20 irgendwie. Und der hat ja danach noch musikalisch relativ viel gemacht, aber was man ihm immer so nachgesagt hat, ja, aber an Thriller kommt das nicht ran. Oder na, aber im Gegensatz zu dazu ging es danach bergab. Und wie blöd muss das eigentlich sein, wenn du in jungen Jahren etwas machst, woran du dann immer gemessen wirst, was von dir wie so ein Damoklesschwert dann so immer mit dir rumträgt. Und ich dachte, okay, worin steckt das eigentlich? Und dann bin ich wieder, aber jetzt höre ich mit meinem Monolog drauf auf, jetzt höre ich mit meinem Monolog gleich auf und bin gespannt, was du dazu sagst. Wie fest verankert ist so eigentlich dieses Wachstumsnarrativ in unserer Gesellschaft im Sinne von, okay, es geht immer weiter, es geht immer höher, es geht immer schneller? Und dachte, das muss sich doch richtig scheiße anfühlen. Jetzt bin ich kein berühmter Filmregisseur, noch bin ich ein berühmter Sänger, Schauspieler, was auch immer. Das heißt, ich habe nie meinen Gladiator als 18-Jähriger entworfen und ich habe auch nie mein Thriller-Album auf eine Platte gesungen. Aber trotzdem dachte ich, wie blöd muss das sein, irgendwas so gemacht zu haben? Und ich frage mich dann so, was denken die eigentlich darüber? Denken die irgendwann, okay, hätte ich einfach nie das gemacht? Also hätte ich nie mit 18 dieses Album rausgebracht oder hätte ich nie mit 18 diesen Film rausgebracht. Wie denkst du darüber?
Ja, interessant, ne? Wenn man seinen Gladiator-Moment so früh hatte. Ich meine, er hat ja auch andere tolle Filme noch gemacht, ja, im Vorfeld. Also er hat hier 1984, hat zumindest als Werbespot gemacht, er hat Blade Runner gemacht, ja, er hat Alien in den 70er Jahre schon verfilmt. Das waren ja auch schon große Filme, wenn man so will. Und übrigens ist er 88 jetzt, ja, Ridley Scott.
88, okay.
1937 wow. geboren.
Ich hab's er wirkte mal, gar nicht so. Ich habe die Interviews jetzt gesehen rund um Teil 2 da.
Hat sich auf jeden Fall gehalten.
Optisch gut gehalten.
Ist ja auch nicht typisch so mit 63 in Rente gegangen offensichtlich, ja? Ja. Sondern war ja weiter aktiv, was ja auch total wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal die Dinge wiederholen will oder ob was ihm auch daran liegt. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, als du das erzählt hast mit der Fortsetzung von Gladiator, so bloß weil der im Schatten von dem ersten Gladiator liegt. Ich meine, hat der überhaupt was mit Gladiator zu tun, außer dass da ein Gladiator mit rumläuft? Also brauchte das eigentlich eine Fortsetzung?
Meinst du der zweite mit dem ersten Teil,
der
oder?
Der zweite, genau. Oder, ja, weil du stellst es natürlich automatisch in Schatten, wenn du sagst Teil 2, als wenn die Geschichte jetzt nochmal oder nochmal anders erzählt werden kann. Ist ja ganz häufig so mit erfolgreichen Filmen, dass dann nochmal noch einer und noch einer und noch einer gedreht wird. Weiß man immer nicht, ob die Geschichte das so braucht und erforderte. Keine Ahnung. Ich kenne auch jetzt das Narrativ jetzt nicht von dem zweiten Film, aber ich vermute mal, es wird der typischen Heldenreise wieder gerecht werden, sodass es erstmal, ja, das Leben ist friedlich, dann kommt ein gewisses Ding, der Ruf des genau. Abenteuers oder die Herausforderung und dann zögert man und dann muss man sich aber doch reinbegeben und dann wird die harte Schlacht mit allen Unterstützenden und allen Widersachern ausgefochten und am Ende kehrt man zurück.
Die Dramaturgie also, ist genau die gleiche. Also genau, du hast halt wieder so diesen, also da ist es ein Kaiserpaar, so ein Brüderpaar, die irgendwie gemeinsam gerade Herrscher, Kaiser von Rom sind, die natürlich wie das abgrundtief Böse dargestellt werden. Und dann hast du diesen von seiner dargestellten Weise super fairen und astreinen Gladiator, der natürlich nur durch Unverschulden in diese Situation geraten ist und sich dann natürlich mit einem ganzen Reich auflehnt. Also die Dramaturgie ist die gleiche wie im ersten Teil tatsächlich. Die Verbindung wird dann schon so hergestellt. Also der Film bemüht sich so ein bisschen so, sich quasi, also die Lorbeeren des ersten Teils so für die eigene Anpreisung. Also da werden dann so familiäre Beziehungen, die dann zum ersten, ich will jetzt keinen Spoiler machen, aber es werden Verbindungen hergestellt. Aber letztlich ist es die gleiche Geschichte, einfach nur nochmal andere Charaktere, andere Story.
Ja, ich glaube, wenn du sowas machst, dann fällt es dir am schwersten, dich von deinem ursprünglichen Erfolg zu antizipieren. Es gibt ja auch andere, sowohl Schauspieler, Regisseure, aber auch Musiker, die sich neu erfinden während ihrer musikalischen Entwicklung und immer wieder was Neues rausbringen.
Den aber teilweise auch genau dafür kritisiert werden, ja. Also ja, es gibt ja dann viele, die sagen so, wo dann gesagt wird, ah okay, früher war das ja viel anders und bei Konzerten heißt es dann, warum spielt er denn seine neuen Sachen?
Ja, ganz ehrlich, natürlich.
Die quasi genau aus diesem Grund ja das eigentlich wahrscheinlich machen, weil sie irgendwann mal so ein Meisterwerk kreiert haben. Also ich finde, bei Elton John hat man das sehr gemerkt, der halt relativ Ende der 70er, Anfang der 80er halt so wirklich so prägende Dinge, wie zum Beispiel Rocketman gesungen hat. Und dann irgendwann in den 90ern einfach mal so Dinge ausprobiert hat und da halt wirklich für zerrissen wurde. Aber ich denke mir, okay, was wäre, wenn das nicht getan hätte? Dann wäre immer wieder an dem Alten gemessen worden.
Dann hätte er nur die Wiederholung der Wiederholung gemacht und hätte sich halt selbst nicht weiterentwickelt. Und bei Elton John kann man, glaube ich, ja auch sehen, dass es eine qualitative und inhaltliche Veränderung und Steigerung ja auch vielleicht an einer gewissen Stelle gab. Und dann muss man einfach sich ein bisschen überlegen, will ich jetzt eigentlich immer dasselbe und da kann ich ja dasselbe auch hören und das Gleiche immer wieder machen oder will ich eine Veränderung? Und hier finde ich, bei dem Beispiel, was du nennst, ist es ja so, wenn jetzt das wirklich, also wenn da sowas Wichtiges drin gesteckt hat jetzt für Ridley Scott, kann man sich natürlich fragen, warum muss die Geschichte des Gladiator weitererzählt werden oder kann ich das nicht vielleicht auch in etwas anderem ausleben? Es wirkt natürlich jetzt erstmal so auf mich, als wäre jetzt einfach eine Fortsetzung gemacht worden. Also nach Rambo 1 kommt Rambo 2 und dann kommt vielleicht nochmal Rambo 3. Ja? So. Und so ist es jetzt hier bei Gladiator auch. Das Motiv ist am Ende der Gladiator. Bei Fast and Furious ist es, glaube ich, auch sowas. Ja? Also noch ein bisschen näher natürlich, aber du hast halt das Ding, was funktioniert, dann machst du es nochmal, nochmal, nochmal. Oder bei diesen oder bei anderen Filmen. Also ich glaube, für mich wäre das so ein bisschen dieses: Willst du was neu erfinden und musst du wirklich was anderes machen, dann machst du nicht nochmal ein Remake des Albums oder des Films, was du vorher hattest. Dass der Film toll ist, glaube ich dir, ja, dass man sich den angucken kann, wüsste du nicht, was mich da jetzt hinzieht.
Es ging mir aber gar nicht so wirklich so um die Fortsetzung eines Films. Es ging mir eher darum, ich habe so aus der Sicht des Schöpfers das Ganze gesehen. Und ich musste halt, wie gesagt, jetzt habe ich das Alter nicht, das war tatsächlich schon Mitte 80 ist. Ich hätte mir jetzt so auf 70, auf so Mitte 70, also ich war schon Mitte Ende 80 schon grandios. Ich musste eher so daran denken, wie viele Beispiele gibt es, dass bestimmte Menschen, bestimmte Künstler irgendwas so in relativ viel in jungen Jahren schon etwas so Großes geschaffen haben und da eigentlich ihr ganzes Leben danach getrachtet haben, irgendwie nochmal so in die Region von so etwas Großem zu kommen. Also das muss ja gar nicht eine Fortsetzung von einem Film sein, das muss gar nicht eine Fortsetzung von einem bestimmten Album sein, das muss einfach nur sein, okay, ich will wieder so etwas Großes schaffen und dass das so wahnsinnig schwer ist. Weil's, und da muss ich so an dieses Gesellschaftswachstumsnarrativ denken, weil es wahrscheinlich nicht die typische Story ist. Die typische Story ist ja, okay, ich fange an, ich lerne irgendetwas, dann habe ich so kleinere Geschichten, so kleinere Erfolge, irgendwann werde ich besser und dann werde ich besser und wieder besser und wieder besser und irgendwann kommt dann halt so der ganz große Wurf. Das ist ja so, das typische Narrativ. Aber diese Geschichte, wie jemand fängt an und irgendwie so nach 2 Jahren macht der etwas, wo man eigentlich so sofort sagen würde, okay, sowas
kannst Gutes. Du nicht mehr besser machen.
Nee. Ja, genau. Bis am Peak. Also bist zwar erst 20, aber besser wird's nicht. Eigentlich könntest du auch aufhören. Das sind dann meistens, oder ich muss vorsichtig sein mit dem Wort meistens, aber das sind dann sehr, sehr oft so die Geschichten, die dann irgendwann sehr, sehr tragisch enden. Also mir fällt dann sofort sowas ein wie Elvis Presley, der halt in jungen Jahren schon so absolut an der Weltspitze war. Klar, Michael Jackson haben wir als Beispiel genannt, der irgendwie mit 20 schon absolut da war, wo man sagen würde, okay, sowas gab es musikalisch nicht und sowas wird es vielleicht doch nie wieder in dieser Form so prägend musikalisch geben. Auch sportlich, Boris Becker, der glaube ich mit 18 Wimbledon-Sieger war. Und relativ häufig sind es dann so Schicksale, wo du irgendwie auch so aus der Ferne das Gefühl hattest, diese Menschen hatten es wahnsinnig schwer, eigentlich den Olymp schon am Anfang des Schaffens zu haben.
Na, zumindest ziemlich viel Erfolg, wie bei Macaulay Culkin von Kevin allein zu Hause, der hat auch relativ schnell Erfolg gehabt. Ja, also ich kann nur sagen, ich glaube, da ist eine Entwicklung möglich, nicht bei allen. Macaulay Culkin hat es gezeigt, ja, oder andere scheitern vielleicht oder versuchen die Kopie der Kopie wieder zu machen. Aber dass eine Möglichkeit besteht, was anders zu machen und auch kreativ und künstlerisch sich nochmal neu zu finden, ich glaube, diese Möglichkeit ist auch da. Die Frage ist, um welchen Preis? Also um den Preis des neuen Ruhms, um den Preis der Selbstverwirklichung, ja, die man eigentlich anstrebt. Ich glaube, da gibt es einen großen Ausschlag auch dessen, wie man selber schon mit diesem Erfolg umgegangen ist und wie man da reinkatapultiert wurde und was man tatsächlich aber auch noch in die Welt tragen will. Und ob die Welt jetzt noch einen zweiten Gladiator braucht, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ob sie darauf gewartet hat, aber wenn es etwas ist, was er verwirklichen und schaffen wollte, hey, fair enough, ja.
Im Sport gibt es, oder im Fußball sagt man, gibt es ein schönes Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, oder beziehungsweise ist so ein Frage-Antwort-Spiel. Und das geht so ein bisschen so, was glaubst du, was ist schwerer als Weltmeister zu werden?
Weltmeister zu bleiben.
Genau. Tatsächlich die Weltmeisterschaft zu verteidigen. Und da gibt es ja, und wenn man mal so Statistiken anschaut, dann ist das wahnsinnig spannend. Also zum Beispiel bei den Fußball-Weltmeisterschaften, so die letzten, wenn man mal so die letzten Jahre betrachtet, findest du total viele Beispiele, ich glaube über 70-80%, dass der vergangene Weltmeister bei der nächsten Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Also dass meistens das, was danach kommt, immer wahnsinnig schwer ist. Champions League, also der größte Titel, den es im Vereinsfußball gab, wenn man mal jetzt so die Erfolgsgeschichte Real Madrid der letzten 8 Jahre ausblendet, es konnte noch nie jemand den Titel verteidigen. Also es gab immer so Mannschaften wie Barcelona, früher war es mal Ajax Amsterdam, Juventus Turin, es gab immer so prägende Mannschaften, aber es hat nie eine Mannschaft geschafft, wirklich den Titel zu verteidigen. Und da muss ich so ein bisschen so daran denken, dass ich denken würde, ja, oder also im ganz, ganz kleinen Amateursport konnte ich mich so hineinversetzen, aber ich so denke, ja, wenn du irgendwas so zum allerersten Mal erreichst, wenn du noch nie einen Halbmarathon gelaufen bist, du hast es noch nie geschafft, 10 Kilometer Lauf zu laufen oder du hast es noch nie geschafft, irgendwas zu erreichen und du arbeitest darauf hin, ist es von der Motivation her, finde ich, immer so etwas so, boah, du machst irgendetwas das allererste Mal. Also irgendetwas das allererste Mal machen, das allererste Mal schaffen, ist von der Motivation her irgendwie cool. Oder so etwas Neues, du sagst auch, wow, so für dich selber, für die eigene Motivation. Aber wenn du es dann mal geschafft hast, und da kann ich dann schon zu relaten, als Motivation zu geben, irgendwas nochmal zu erreichen oder irgendwas zu wiederholen, ist, glaube ich, eine wahnsinnig große Energieleistung.
Ja, und warum macht man dann Gladiator 2? Also irgendwas muss ihn ja dazu trotzdem bewegt haben, mit 88 oder 87 Jahren das jetzt nochmal zu machen, ja. Deswegen bin ich völlig bei dir. Ich glaube, wenn man das erste Mal sowas hat und dann auch da ist, dann bleibt einerseits Angst davon, vom Olymp irgendwie herunterzufallen, ja, und andererseits aber auch der Druck, dass die Leute vermeintlich erwarten, jetzt müsste man nochmal sowas raushauen. Ist ja bei One-Hit-Wondern, bei Songs ganz häufig so auch in der, ja, wie viele Songs kennst du, wo du sagst, boah, das ist aber jetzt wirklich eine tolle Hymne. Aber mehr hat man von dem Künstler dann auch irgendwie nicht, also, wahrgenommen, rezipiert oder sonst was. Und vielleicht kam auch nicht so richtig was noch weiter darüber hinaus, ja. Das sind die berühmten One-Hit-Wonder, ja. Und die steigen auf wie ein Komet und sind dann halt auch am Verblassen. Und das ist aber auch gleichzeitig, und da gebe ich dir recht, so eine bestimmte lineare Perspektive auf die Dinge so, ja. Also gerade mit dem, bleibt man jetzt ewig Weltmeister oder nicht, da gefällt mir halt wirklich das, was die, ja, insbesondere asiatische Philosophie dann auch zu bieten hat und so ein bisschen eher in Kreisläufen denkt, ja. Also dass es Muster gibt von Gewinnen und Verlieren, die sich halt abwechseln. Und das bedeutet ja automatisch auch, dass nicht immer der gleiche dann auch da oben bleibt. Das gilt sicherlich auch für die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir so erleben gerade. Aber ja, das ist jetzt nochmal, wenn wir da jetzt reinbiegen, dann sprengen wir, glaube ich, ein bisschen die Zeit von unserem heutigen Podcast noch an der Stelle. Es gibt aber noch was Kleines, wo ich daran fügen kann, was ich daran fügen kann, was vielleicht ganz interessant sein könnte. Aber führ mal deinen Gedanken noch zu Ende. Ich glaube, du wolltest gerade noch was sagen.
Nein,
Nein.
also nö.
Okay, ja, dann halt nicht. Aber es ist ja so auch, dass gerade diese Hits, die man vielleicht so hat oder eine gute Idee, die braucht ja auch eine Weile, um sich durchzusetzen. Also der lange Atem dann, um tatsächlich irgendwann auch so erkannt oder gesehen zu werden, den braucht man ja durchaus. Und es gibt einen Titel, den hast du bestimmt schon mal gehört. Können wir eigentlich hier auch ein bisschen Musik abfahren? Ja, geht es? Ja, das geht doch eigentlich. Vielleicht nicht so unbedingt lang und einen ganzen Song, aber so einen Ausschnitt mal teilen.
Ich weiß nicht, ob es rausgefiltert wird. Wir können es versuchen. Ich weiß jetzt
Ja.
nicht, ob unser Podcast-Tool das rausfiltert.
Okay,
Sag mal das
soll ich es mal
Lied.
versuchen? Ich kann
Ach
es ja,
so,
ich kann
du
es ja.
kannst auch abspielen. Du kannst auch abspielen, wenn du gerade was hast und sehe ich
Ich
gerade,
könnte
aber
es ja
spiel es gerne
wahrscheinlich,
ab.
ich könnte es ja wahrscheinlich abspielen. Und du müsstest ja jetzt was sehen hier, ja? Zwei Jungs, die hier so gleich ein Lied machen. Und das ist sowas, so typisch. Bevor dann tatsächlich der Erfolg zuschlägt, ist man ja gar nicht so professionell, ist man ja gar nicht so
Ja.
untouchable, ist man ja gar nicht so der Künstler, so, den die anderen dann so sehen. Ich fasse mal ab und ich hoffe, du hörst das auch. Gib mir mal ein Zeichen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob dir der Song bekannt vorkommt.
Ja, es müsste MGMT Kids sein.
Genau. Und da siehst du so ein bisschen einen der ersten Auftritte, ja? Also bevor die auch den Song rausgebracht haben, haben die halt
Ja.
bei ihrem College mal so eine kleine Party damit veranstaltet und hochprofessionell das Ganze natürlich dargebracht. Man sieht hier für alle, die das jetzt nicht sehen, ja, ein paar Leute tanzen so, also wirklich eine Handvoll Leute. Und die beiden Künstlar,
Es klingt so ein
Junge.
bisschen so wie so eine Gartenparty.
Genau, der Gesang stimmt vielleicht noch nicht, ist nicht die Studioproduktion, man sieht vielleicht nicht so aus, wie ein Künstler sich auf der Bühne geben würde, aber es wirkt sehr real, sehr real, so,
Ja.
ja. Und das ist zum Beispiel ein Zeitdokument von Künstlern, bevor sie halt richtig groß wurden, ja. Aber richtig dafür lebten. Und das haben die halt noch eine Weile nachgemacht. Das Video hier ist von 2003. Und erfolgreich wurden sie damit und auf Platte rausgekommen ist 2007, ja. Und ich fahre mal ein bisschen den Ton wieder runter. Alle kennen das ja wahrscheinlich. Das Original könnt ihr bei Spotify alles hören. Das ist, wie gesagt, hier eine kleine Aufnahme von ein bisschen früher.
Das fand ich spannend. Ich musste jetzt gerade, ich habe jetzt während des Hörens erst realisiert, dass es tatsächlich die Originalkünstler waren. Ich dachte einfach, das wären jetzt gerade irgend zwei, die sich das Lied geschnappt haben und performt haben.
Nee, in der Tat nicht. In der Tat nicht. In der Tat waren es die beiden Originalkünstler vom Namen her Andrew Van Wingarden und Ben Goldwasser, die hier sozusagen diese Tunes für sich eingespielt haben und die dann halt immer verprobt haben und sozusagen klein angefangen haben, das zu spielen. Und die sind dann sehr groß geworden auch mit diesem Titel. Ja? Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, aber ich glaube, eine Menge Leute kennen den. Der wurde auch im Radio
Das
gespielt.
war schon
Die
ein Riesending. Das war schon ein Riesending.
war schon ein Riesending, ne? Die waren dann auch bei Columbia Records und so weiter. Also eine große Geschichte. Aber was ich daran eigentlich so schön finde, ist dieses so ein Stück weit auch Unprofessionelle, was man da sieht, ja, wenn Künstler einfach beginnen, so ihrem Hang und der Musik so zu folgen und dem so nachzugehen und dem nachzuspielen, auch wenn es erstmal gerade aus aus einer Perspektive sehr, sehr viel später dann gar nicht so professionell wirkt. Aber das muss halt auch sein, dieses Nicht-Professionelle und dieses vielleicht auch Verletzliche, um tatsächlich dann seinen Weg weiterzugehen. Hättest du denen damals gesagt, ihr werdet hier auf der Weltbühne stehen, hätten die vielleicht gesagt, ja, weiß ich. Aber vielleicht hätten sie auch gesagt, glaube ich dir nicht, keine Ahnung, ich will einfach eine gute Zeit. Ja. Fand ich sehr, sehr spannend und inspirierend.
Ja, wahnsinnig cool.
Ja. Und das auch in Anknüpfung an das, was du gesagt hast. Es war sicherlich einer der Hits, die am meisten von denen rezipiert oder auch gehört wurden oder am erfolgreichsten waren. So ähnlich wie bei Ridley Scott mit dem Film, ja?
Genau, genau. Gut. Bei denen kann man wirklich sagen, es sind quasi so die Definition eines One-Hit-Wonders. Bei Ridley Scott ist es natürlich schon mit Alien, Blade Runner. Da ist natürlich schon einige Brocken der Filmgeschichte dabei. Und trotzdem ist so Gladiator so eins, was da so in der Mitte nochmal steht.
Ich weiß gar nicht so genau, ob die nur damit dann tatsächlich auch erfolgreich waren oder ob wir das nicht weiter dann auch verfolgt haben. Ich glaube, die hatten auch noch ein, zwei andere Hits. Wenn ihr bei Spotify seid oder bei einem anderen Musikanbieter, könnt ihr mal in ihre Playlist reinhorchen oder in das Radio, was sich dazu dann auftut. Da findet ihr mit Sicherheit noch ein paar andere Musikstücke, die euch vielleicht schon mal im Radio auch unter die Ohren gekommen sind. Also tut es gern, geht da gern hinterher. Ja, die Frage, die man sich natürlich auch stellen kann, also manchmal ist man vielleicht auch bei seinem großen Erfolg oder so und merkt es gar nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob Ridley Scott damals schon so dachte, wow, jetzt bin ich eigentlich fertig. Ja? Ich habe Gladiator gedreht, so, das war's jetzt. Ja?
Ja, woran ich so ein bisschen denken musste, ist, dass ich wahnsinnig viel Respekt hatte. Also ich war dann halt so relativ schnell im Sport. Wenn man so Karrieren wie jetzt von Steffi Graf oder von Roger Federer, Novak Djokovic betrachtet, Hans Beckenbauer, man könnte jetzt beliebig weitergehen, wo du halt Menschen hast, die relativ jung eigentlich schon alles erreicht hatten, ob das jetzt ein Weltmeistertitel ist, ob das ein Grand Slam, also das wichtigste Turnier im Tennis ist, und du dann wirklich Karrieren hast, wo du merkst, okay, die haben das jetzt einfach mal so 15, 16 Jahre durchgezogen. Und das finde ich dann nochmal wahnsinnig beeindruckend. Also unabhängig davon, ob man jetzt in der körperlichen Verfassung ist, Leistungssport zu treiben. Aber diese Motivationsleistung, du hast eigentlich schon alles ganz am Anfang erreicht, aber dich immer wieder so auf den Punkt so zu motivieren, um eigentlich nur das zu wiederholen, was du schon erreicht hast. Weil du weißt, größer geht's nicht. Fand ich beeindruckend.
Ich finde es aber, das möchte ich nochmal reframen. Wir haben beim letzten Mal ja gesprochen über die Geschichte von einem NFL-Star, und dieser NFL-Star, der hat sich irgendwann gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, ja, und hat dann gesagt, ich mache Farming, Jason Brown, ja, also wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann werdet ihr euch dran erinnern. So, und dieses Reframing oder Perspektivwechsel, den ich mir anbieten will, hätte nicht damals jeder gesagt, boah, der ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, besser kann es nicht gehen? Ja, das ist ja auch etwas, was wir uns in den Kopf stellen. Und den Erfolgsgaranten, den wir da sehen, ist halt der Pokal, das Geld, die Zuschauerzahlen, you name it. Ja, aber der ist ja in ein völlig anderes Feld gegangen und hat da nochmal was richtig Großes auf die Beine gestellt. Man weiß auch nicht, was bei Team Twilling die Brüder vielleicht vorher schon Grandioses gemacht haben, bevor sie dann das... Also von daher, ich glaube, das Schöne ist ja auch, dass diese Unendlichkeit im Möglichkeitsraum dir immer noch genügend Zeit lässt, was anderes zu machen. Und dann bist du halt nicht mehr der Beste, der Gladiator oder den tollen Film gemacht hat oder das sportliche Ereignis, sondern kannst mit anderen Dingen nochmal rausstechen. Weiß nicht, WM kaufen oder so, ja? Also, also irgendwelche anderen Superlative nochmal mitnehmen. Man sollte dann vielleicht auch nicht darauf gepinnt sein, was man da schafft oder wie die Leute einen auch nur ausschnitthaft dann sehen und was sie einem zuschreiben, sondern eher zu gucken, boah, okay, jetzt habe ich das vielleicht hier durchgespielt, aber was anderes. Die Welt ist so bunt und groß, dass man eigentlich genügend Raum bleibt für Superlative in anderen Richtungen auch noch. Oder den Ball einfach flach zu halten. Das wäre ja auch möglich und könnte ja dann durchaus auch entspannend sein.
Gut, dass wir beiden im jungen Jahren weder ein Album geschrieben, gesungen oder was auch immer haben, was sich millionenfach verkauft hat, noch einen Film gedreht haben, der sich der millionenfach auf der Welt angeschaut wurde.
Das lässt doch eine Menge Potenzial offen, meinst du? Ja, also,
ja, und so, dass wir diese Probleme nie haben werden.
Ah, wer weiß. Aber es gibt ja auch schon Dinge, die du geschafft hast, wo du sagen könntest, okay, ja, durchgespielt, das Level halte ich jetzt. Und,
ich musste halt so, das ist natürlich jetzt sehr, sehr reduziert betrachtet, aber ich musste halt so daran denken, du hast es gerade gesagt, ich laufe sehr gerne. Und das war so das Erste, woran ich denken musste, als ich dann so dieses, als ich an Ridley Scott dachte, als ich so an Michael Jackson dachte, als ich an so Sportler denken musste, die halt relativ früh schon alles erreicht haben. Und ich denke, okay, klar, als ich mit 18, 19, 20, 23 irgendwas gemacht habe. Und gerade im Laufen ist es ja so, dass du diese Vergleichbarkeit relativ schnell hast, weil du läufst halt eine Zeit. Also bei irgendwas anderem Kreativen ist es ja meistens auch höchst hochgradig subjektiv, was jetzt besser, schlechter, höher, weiter ist. Also wenn ich jetzt ein Lied habe oder einen Film, da kann ich ja sagen, okay, aber mein Geschmack trifft so und irgendwie man das nicht. Aber beim Laufen habe ich ja so diese Vergleichbarkeit. Und dann merke ich auch, so ein Halbmarathon oder Marathon für dich selber laufen, ist ja auch so ein kleines Mindgame, was du so mit dir selber machst, weil das ist halt eine ziemlich lange Zeit, da sind ziemlich viele Momente, wo du dich auch so selber motivieren musst, selber pushen musst, um halt irgendwie durchzukommen. Und da merke ich schon so, dass es jetzt, was wahrscheinlich auch nichts mit Training was zu tun hat, also einfach mit der körperlichen Verfassung, dass ich mit Ende 30 wahrscheinlich körperlich andere Voraussetzungen habe, als es noch so als Jungspund mit Anfang 20 war. Das ist irgendwo so, okay, so diese Top-Zeit von damals wird wahrscheinlich jetzt schwer werden. Also werde ich jetzt irgendwie sagen müssen, okay, aber das könnte ich noch schaffen oder das könnte ich noch schaffen oder ich nehme mir mal eine andere Distanz vor oder so. Und aus dieser Warte musste ich irgendwas sagen. Da merke ich schon, okay, ist manchmal gar nicht so einfach, sich zu motivieren. Aus so einem kompetitiven Gedanken, den ich so am Sport dann doch irgendwie manchmal liebe. Und das ist das, was ich meinte, wo ich sagen würde, einen allergrößten Respekt vor Sportler, wie jetzt zum Beispiel ein Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, die das einfach über 16, 17 Jahre durchgezogen haben.
Oder ein Steen und Peter Mohnkamp,
genau.
Mohntrupp, die es sozusagen abgerufen haben und damit ganz viele Leute inspiriert. Und wie gesagt, für Team Twilling bräuchtest du nur 10 Kilometer eigentlich laufen können von der Distanz her, da könntest du da schon
das geht.
Mitmachen. Ich finde allerdings auch, und das muss ich auch sagen, ich glaube, diese Superlative, Ridley Scotts dieser Welt, die Michael Jacksons dieser Welt, die verzerren so ein bisschen den Blick und lenken den ab auch von eigenen Erfolgen, die jeder Mensch auch individuell hat. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass super viele Biografien von Leuten, die hier zuhören oder die ein ganz normales Leben führen, gespickt sind von Dingen, wo man sich durchsetzen, behaupten musste, wo man sich aufraffen musste, wo man eigene Grenzen austesten oder verschieben musste. Und das wäre nochmal spannend für zukünftige Podcasts. Deswegen gucke ich auch immer auf Leute, die vielleicht nicht so im Strahl der Öffentlichkeit stehen und trotzdem riesige Dinge bewegt haben und verändert haben und so einen Fußabdruck hinterlassen haben, der jetzt nicht shiny strahlt in der Popwelt, aber einen großen Unterschied gemacht hat. Und da, glaube ich, werden wir so ein bisschen abgelenkt dadurch, wenn wir in die Popkultur schauen, ja, die ja super ist, um uns zu zerstreuen und auch so ein bisschen unsere uns zu unterhalten auch durchaus, ja, und Gesprächsstoff zu liefern, ein bisschen den Blick ablenkt von den Menschen, die so im Alltag eigentlich sich bewähren müssen und den mit Widrigkeiten zu kämpfen haben und Schwierigkeiten zu überstehen haben und so weiter. Und das super leisten. Und diese Leistungen, die werden ja in keiner Statistik, in keiner Tabelle und in keinem Scoreboard erfasst. Ja? Aber jeder, der hier zuhört, der wird wahrscheinlich, jeder und jede, wird wahrscheinlich wissen, was wir meinen. Und wenn man aufs eigene Leben zurückblickt, könnte man ja durchaus mal schauen. Und das ist wirklich eine gute Übung zur Reflexion. Was war denn so mein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, hier habe ich tatsächlich mal was gerissen. Kann ich das toppen oder mache ich das vielleicht nochmal anders in einem anderen Feld? Würde schön, das können wir auch mal machen nach der Podcast-Folge nochmal für uns, Christian. Ja? Warum haben sich in unsere Grenzen verschoben und wo wollen wir das als nächstes machen?
Und du hast natürlich gesagt, wir leben in einer Welt, wo Kennzahlen eine wahnsinnig starke Rolle spielen. Das heißt, überall da, wo wir sind, dann sind wir gefühlt in der öffentlichen Diskussion halt häufig so geneigt? Also woran bewerten wir zum Beispiel Sportler an bestimmten Zeiten, an bestimmten Karrieretiteln, Siegen, die sie errungen haben? Oder wenn wir halt Filme betrachten, dann schauen wir, okay, wie viele Verkaufszahlen und wie viele Menschen haben sich das angeschaut? Also das sind natürlich häufig so naheliegende erste Dinge, die man sich anschaut. Aber man kann das Ganze natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder diese sehr einseitige Betrachtung ist ja dann genau das, weswegen so ein Michael Jackson, Elvis, Ridley Scott halt ablenkt von ziemlich vielen anderen kleinen, schönen Geschichten, die es genauso auf der Welt gibt.
Ja, weil die sich auch so schön prominent durchbeißen mussten für bestimmte Dinge, ne? Aber ja. Es geht halt auch im Kleinen und jeder von uns kennt das ja auch, dieses Durchbeißen und was schaffen. Cool.
Also, aber es ist ja schön, dass wir alle Seiten beleuchten.
Ja, was schaffen werden wir auch bis zum nächsten Podcast. Und für alle, die mit zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch schöne 2 Wochen, bis der nächste Podcast rauskommt. Und jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuhören und bis ganz bald von mir und von dir.
Dankeschön an euch und bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao.